Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Ein Regime, das seine Landsleute massakriert, foltert, vergewaltigt und auf der anderen Seite Aufständische, die sich radikalisieren. Seit über einem Jahr leiden die Menschen in Syrien. Doch in diesen Tagen keimt zum ersten Mal Hoffnung auf. Der Friedensplan der UNO scheint die Gewalt zumindest eingedämmt zu haben. Ist diese Hoffnung berechtigt? Wohin steuert Syrien? Unsere Nahostkorrespondentin Irene Meyer verfolgt die Entwicklung. Dominik Meyer sprach mit ihr über die syrischen Schicksalstage.
Das Tagesgespräch.
Irene Meyer, die sitzt in Beirut, also das sind rund 2 Autostunden von Syrien weg. Und Beirut selber hat auch viele Syrerinnen und Syrer. Wie spürt ihr jetzt in diesen Stunden und in diesen Tagen die Spannung rund um den Waffenstillstand, der ja brüchig ist, die Spannung? Wie spürt man das?
Also man spürt es sehr stark. Sie haben gesagt, es hat sehr viele Syrerinnen und Syrer da und die Libanesen sind natürlich mit Syrien auch fest verbunden. Heute spürt man einen ganz leisen Anflug von Hoffnung, aber dominieren dort natürlich weiterhin das Misstrauen und Skepsis.
Und heute nach dem Freitagsgebet wollen ja die Gegner vom Assad-Regime überall im Land, eben auch an diesen Brennpunkten in den Städten Homs und Hama, auf die Strasse gehen und demonstrieren. Was erwartet ihr da? Wie reagiert das Regime auf das?
Das ist jetzt die ganz grosse Frage. Und man weiss, das Regime ist sehr nervös. Im Friedensplan von Kofi Annan steht, das Regime müsse friedliche Demonstrationen tolerieren. Und das ist jetzt der Test von der Waffenruhe. Also am zweiten Tag von der Waffenruhe ist das schon ein grosser Test. Die Opposition sagt von vornherein, die Regierungstruppen werden sicher wieder mit Gewalt eingreifen. Die sind sehr, sehr skeptisch. Aber es ist die Frage jetzt. Ich weiss es nicht.
Eben ein wichtiger Test. Und wenn ich jetzt lese und höre, dass an diesen Brennpunkten eben Homs und Hama offenbar immer noch Panzer und schwere Waffen vom Regime in den Strassen stehen und jetzt kommen die Demonstrationen, dann macht einem das nicht sehr optimistisch.
Nein, und vor allem, wenn man eben weiss, wie gross der Hass unterdessen ist und eben das Misstrauen. Das ist wirklich ein gespaltenes Land. Die Armee ist in einer ganz schwierigen Situation. Also die Opposition sagt ja nur noch die Assad-Armee, obwohl es die syrische Armee ist. Und nach einem Jahr von so extremer Gewalt, heute, der Tag, das ist sehr, sehr schwierig. Und man weiss auch, es geht ja darum, dass der Assad Truppen und Panzer abzieht aus diesen umkämpften Städten. Das ist die nächste Forderung. Und das ist natürlich sehr riskant für ihn, weil wenn das ein Vakuum gibt, dann wird das gefüllt von der Opposition, von den bewaffneten Rebellen und von den friedlichen Demonstranten.
Ist es übertrieben zu sagen, was heute passiert, ist entscheidend? Heute haben wir einen Schicksalstag für Syrien, für die Leute in Syrien.
Ich glaube, es ist eine entscheidende Phase. Ich würde jetzt nicht nur vom heutigen Tag reden. Ich glaube, nicht mit heute entscheidet sich nicht endgültig, aber ich glaube, diese Phase ist entscheidend. Es geht jetzt darum, ich glaube, die Frage ist wirklich, gibt es den politischen Willen, und zwar überall, nicht nur in Syrien, gibt es den politischen Willen, um das Land noch vor dem Bürgerkrieg zu bewahren, um zum Schicksal vom Irak zu ersparen? Ich glaube, das ist die Frage. Ich habe immer noch die Hoffnung oder das Gefühl, es ist möglich, es ist zwar spät, das Drama ist weit fortgeschritten, aber es geht jetzt um einen politischen Willen.
Und wenn ich hier von der Schweiz aus die Stimmung spüre, auch bei den Leuten, wenn man so über Syrien redet, nach diesem Jahr mit brutaler Gewalt, spüre ich so die Stimmung, ach, auch in die Vermittlungsmission, jetzt auch der Friedensplan vom Kofi Annan, das bringt doch sowieso nichts, die Gewalt, die geht einfach weiter. Also Resignation spüre ich da, spüre ich das auch als Beobachterin zu Beirut?
Ja, also ich spüre es oder sehe es natürlich aus den Reaktionen von der grossen Politik. Also bevor der Friedensplan oder der Annan seine Mission überhaupt angefangen hat, haben die amerikanische Regierung, die deutsche Regierung schon gesagt, das bringt gar nichts. Im Assad ist nicht mehr zu trauen. Also das spiegelt sich natürlich in der Berichterstattung. Und ich kann das schon nachvollziehen, dass man zu Europa oder in der Schweiz ein bisschen das Bild hat. Das tut mir natürlich weh. Ich, der hier zumindest in dem Konflikt, aber auch im ganzen Nahen Osten leben und sehen, wie komplex das Gebiet ist, aber eben nicht schwarz-weiß. Die Realität ist alles andere als schwarz-weiß. Die ist sehr farbig, die ist sehr differenziert. Aber je weiter weg man geht, wird das Bild natürlich einfacher und schwarz-weiß. Und es ist natürlich auch ein bisschen die Frage an uns selber, an die Medien. Es ist vielleicht auch unser Scheitern, dass wir das nicht wirklich vermitteln können.
Der Pessimismus auf Vorrat quasi haben wir jetzt zum Beispiel heute Morgen auch beim französischen Präsident Sarkozy gehört. Auch er hat heute einfach gesagt, er glaube nicht daran, dass die Waffenruhe halte.
Ja, ich habe den Eindruck, dass konstruktive Aktionen oder Initiativen in so Momenten, ich habe ja eine Erfahrung auch von anderen Konflikten, das wird zum Vornherein schon vernichtet oder zerstört und sagt, das bringt nichts, wie man beschlossen hat, dem lässt man gar keine Chance. Auf der anderen Seite muss ich ehrlicherweise sagen, in diesen Konflikten, die ich schon beobachtet habe, ist es häufiger so, dass eine Dynamik im Gang ist, wo man sagt, mein Gott, was man da sieht, das läuft total in Abgrund zu. Und niemand stoppt es. Es nimmt häufig, das muss man eben sagen, es nimmt häufig die schlimmstmöglichste Wendung.
Und eben, wenn ich wieder Perspektive von hier einnehme, nimmt man das zur Kenntnis, 8'000, 10'000, vielleicht sind es auch mehr, 1'000 Tote, Zivilbevölkerung, die betroffen ist, die schrecklichen Meldungen, jeden Tag einfach die schrecklichen Bilder, es ist fast wie ein Routinewort und man sagt schnell einmal, was geht uns das hier in Europa überhaupt an? Frage euch, was geht das der Rest von der Welt an, was in Zürich passiert?
Also ich würde es schon ein bisschen differenzieren. Ich habe ja Kontakt mit Europa oder Schweizer und ich mache die Erfahrung, dass Leute, die einen Bezug haben zu dieser Region, die schon da waren oder wo Leute kennen aus Syrien oder aus dem Nahen Osten, die reagieren nicht so. Ich glaube wirklich, es ist halt ganz stark, hängt es davon ab von der Erfahrung, ob man wirklich eine persönliche Beziehung hat oder ob das alles vor allem halt abstrakt ist und dann nur noch schwarz-weiss. Ich glaube, es geht uns sehr viel an. Man muss sich bewusst werden, dass wir Teil sind vom Westen und die westliche Politik ist da ganz, ganz mitentscheidend. Sie war in der Vergangenheit, im ganzen Raum, nicht nur Syrien. Sie ist es jetzt. Es ist zum Teil eine fragwürdige, zynische Interessenpolitik und wir sind Teil von dieser Politik. Also das wird auch in unserem Namen gemacht. Ich finde das sehr wichtig, sich das bewusst zu machen. Und das andere ist, das, was hier passiert, Syrien ist nicht ein unbedeutender Kleinstaat irgendwo hinter Bergen oder irgendwo an einem Meer, sondern Syrien ist ein ganz entscheidender Faktor im Nahen Osten. Und was hier passiert, geht uns am Schluss vielleicht sehr viel an, weil es geht hier um den Iran, es geht hier um Vorherrschaft in dieser Region, es geht um Verschiebung von Machtverhältnissen, es geht um einen sunnitisch-schiitischen Konflikt. Wenn das explodiert, hat das Auswirkungen weit über den Nahen Osten raus.
Was wäre das schlimmste Szenario, eben, wenn man über Syrien rausdenkt, auf die ganze Region denkt?
Also ich habe mit einem ehemaligen General geredet und einem Libanesischen, der die syrische Armee kennt, der Syrien sehr gut kennt, der die Region kennt, und er hat gesagt, das ist wie ein Sturm jetzt auf den Iran. Also es geht wirklich um einen Iran, Westen-Iran, der Konflikt. Und Syrien, das ist jetzt das erste ganz grosse Gewitter. Was es am Schluss daraus gibt, das weiss ich nicht. Vielleicht kann man das ja noch verhindern. Aber es geht wirklich um sehr viel. Es geht auch also Syrien ist eigentlich das Tor für die Vorherrschaft in dieser Region. Es geht auch um einen Einfluss von den Golfstaaten. Es geht um einen wachsenden Islamismus, um eine Renaissance vom Islamismus und um ganz, ganz viele andere Fragen.
Auf das möchte ich später noch zurückkommen. Schauen wir zuerst Irene Meyer das an, was jetzt auf dem diplomatischen Parkett gelaufen ist und noch läuft, rund um die Situation in Syrien. Der UNO-Sicherheitsrat redet vielleicht heute Abend schon darüber, ob die UNO jetzt Beobachter auf Syrien soll schicken. Eure Einschätzung, wie realistisch ist das im Moment, so eine Mission?
Also ich muss einfach ganz klar sagen, zu dem Friedensplan und jetzt hat eine Beobachtermission, es gibt keine Alternative. Die Alternative zu dem ist einfach der Bürgerkrieg. Und darum muss man irgendwo mit dem, was man hat, arbeiten. Und das ist jetzt der Friedensplan. Und auf den ersten Blick oder auf den zweiten oder dritten wirkt der wahrscheinlich frustrierend. Und man sagt, wieder eine Mission und wieder eine Mission. Aber es gibt nichts anderes. Es gibt, was jetzt gefragt sind Ideen. Es muss sehr effektiv sein. Es muss entschlossen sein. Ich habe gerade einen Bericht gelesen von der International Crisis Group. Das ist so ein Think Tank, politische Analyse macht und immer wieder in Konflikt Ideen liefert. Und er sagt, ganz konkrete Beispiele, ganz kleine, aber effektive, zum Beispiel müssen die Beobachter schnell gehen, ein Teil, nicht gerade eine grosse Mission, und wie so in Pilotgebiet Waffenstillstand aushandeln und das beispielhaft, also dass die Leute einfach sehen, die kleinen Schritte, es passiert etwas und das in verschiedensten Gebieten. Und zudem kommt da dazu natürlich, dass die Beobachtermission ein robusteres Mandat muss haben als die Arabische Liga. Und das sind so die Punkte. Also natürlich kann man sagen, ja, das ist schon wieder zum Scheitern verurteilt. Aber man muss an dem hartnäckig bleiben, sonst hat man verloren.
Ihr habt einen Vergleich gemacht mit den Beobachtern von der Arabischen Liga, die ja Anfangsjahr in Syrien waren. Und da hat man auch Bilder gesehen, wie hilflos, völlig überfordert und wirkungslos die Beobachter waren.
Ja, darum sage ich, ein robusteres Mandat, ein entschlossenerer Wille. Auch die Arabische Liga ist ja schon gegangen mit dem Begleitmusik. Das geht nichts. Und wenn man schon in dieser Haltung geht, dann glaube ich, ist das zum Scheitern verurteilt. Es muss wirklich viel entschlossener sein. Und was halt ganz klar ist, der Druck aufs Regime, der muss jetzt ganz, ganz stark aufrechterhalten werden. Es gibt nicht mehr Schlupflöcher. Und ich glaube, Russland, so viel es einmal in den letzten Tagen gezeigt hat, ist da entschlossener, der Druck aufrechtzuerhalten.
Ein robustes Mandat, das heisst konkret bewaffnete UNO-Soldaten mal zurückschiessen, wenn sie angegriffen werden.
Das heisst im Moment noch nie, es sollen unbewaffnete sein, aber man kann die natürlich anders ausrüsten, man kann anders auftreten. Es kommt auch sehr darauf an, was für Leute gehen, aus welchen Staaten. Und es kommt effektiv darauf an, wie fest man das Regime mit einbindet. Und natürlich die Opposition auch.
Reden wir zuerst über das Regime. Offenbar hat ja der Präsident Bashar al-Assad vor allem wegen dem Druck vom Verbündeten Russland ja gesagt zu dem Waffenstillstand, so brüchig, wie er auch ist jetzt in diesen Tagen. Hat er denn ein echtes Interesse, seine Repression, seine Kriegsmaschine zu stoppen?
Nein, das Interesse ist nicht da. Er hat das Interesse, den Aufstand niederzuschlagen und den auszumerzen. Das ist ganz klar. Er reagiert nur auf den Druck. Das ist aber bei allen despotischen Regimen eigentlich so. Der Mubarak hat auch kein Interesse gehabt, nachzugeben. Und solche Herrscher können sich das gar nicht vorstellen, was da passiert. Die sind auch völlig überfordert. Über Jahrzehnte haben die so regiert und sie haben ihre Untertanen regiert und das ist überhaupt nicht in Frage gestellt. Und jetzt kommen die Leute und fordern Freiheit und Recht und Demokratie. Das ist das eine. Und das andere ist, dass der Assad natürlich ganz eine andere Wahrnehmung hat. Also er sieht den Aufstand unterwandert mit Kräften, wo sein Land, wo Syrien wollen, angreifen. Er sieht einen islamistischen Angriff. Er sieht, dass da Kräfte nicht nur aus Syrien selber, sondern auch aus dem Ausland, aus dem Westen, aus den Golfstaaten am Werk sind oder sollten sein, wo sie Sturz wollen. Er sieht wirklich den Feind von Syrien. Das ist seine Wahrnehmung. Und darum hat er das Gefühl, sein Kampf sei berechtigt.
Aber wenn er kein Interesse hat und der Friedensplan von der UNO, der anerkennt ja eigentlich der Assad weiterhin als Präsident, fordert nicht den Umsturz und den Rücktritt. Wie kann denn da jetzt überhaupt ein weiterer Schritt, Beobachtermission, ein Dialog überhaupt zustande kommen?
Ich glaube, man muss wirklich jetzt mit kleinen Schritten zufrieden sein. Und in der International Crisis Group, in dem Bericht steht auch, und ich glaube, das stimmt, die Einschätzung, dass sich in dem ganzen Konflikt alle Seiten irgendwie übernommen haben und Illusionen gehabt haben. Also der Assad hat gemeint, er könnte den Aufstand sofort niederschlagen. Die Opposition hat gemeint, sie könnte den Assad sofort stürzen. Und das ist ja alles nicht so. Also es müssen wie alle einen Schritt zurück. Und der Assad hat auch keine Alternativen auf die Länge. Das müssen wir draussen auch klar machen. Also am Schluss stürzt er eben doch, wenn sie Bürgerkrieg gibt. Und ich glaube, man muss wirklich jetzt Schritt für Schritt, man kann jetzt nicht einen politischen Dialog anfangen. Das ist eine riesige Hürde und das ist absolut nicht sicher, ob das gelingt. Aber man muss einfach jetzt faktisch Schritt für Schritt machen und den Druck aufrechterhalten. Etwas anderes gibt es einfach nicht.
Und was mich auch immer wieder interessiert in der Berichterstattung über Syrien, wie gross als der Rückhalt für einen Assad in diesem Volk von 22 Millionen Menschen eigentlich ist. Kann man das einschätzen?
Kann man nicht. Das wird gestritten darüber, wie verrückt. Da gibt es die verrücktesten Zahlen von einem Extrem zum anderen. Und es gibt nur Spekulationen. Und wir können leider nicht ins Land selber rein. Also wir sind angewiesen darauf, einfach auf Gespräche, einzelne Interviews. Wir haben überhaupt kein Bild. Ich glaube, irgendwo, es ist in der Mitte. Und ich muss mich da halt auch auf die Erfahrungen stützen, die ich vorher aus Syrien gemacht habe. Das müssen Journalisten nicht. Es geht sehr viel darum, wir können eigentlich Sachen nur einordnen, wenn wir uns erinnern, was haben wir eigentlich gesehen und wie war die Situation vorher gewesen. Und von dort her würde ich jetzt einfach mal sagen, aber ich kann das überhaupt nicht beweisen, dass es wahrscheinlich so in der Mitte ist. Ich bin nicht sicher oder ich glaube nicht, dass all die Pro-Assad-Demonstrationen, wo man so sagt, ja, das sind alles Leute, die hier hingekarrt werden und gezwungen werden zu jubeln, das glaube ich nicht. Ein Teil von denen sind echte Assad-Anhänger. Da gibt es einen Teil, der natürlich aus Angst dem Regime treu bleiben, Angst vor dem Regime, jetzt aber auch Angst vor den Islamisten. Da gibt es einen Teil, der so diffus ist und es gibt sicher auch, das höre ich viele Leute, die halt Angst haben vor dem Bürgerkrieg und sagen lieber das Regime als den Bürgerkrieg. Und also man kann es wirklich nicht sagen, wie viel es gibt. Der, der sagt, er hat nur noch 10%, andere sagen, er hat noch 70%. Also man müsste im Grunde noch den Test machen, wenn sich die Truppen abziehen aus den umkämpften Städten und die Leute frei können demonstrieren, dann sehen wir es.
Aber es ist sicher zu einfach zu sagen, dass es eine privilegierte Elite, die zum Assad haltet und sich und vielleicht noch seine eigene Minderheit, Alawiten, die ja eine kleine Minderheit sind in Syrien, nur die ist.
Das ist sehr einfach, das stimmt nicht. Da bin ich überzeugt, stimmt nicht. Auch die anderen Minderheiten, man kann von den Christen reden, die auch aus Angst oder aus Privilegien, aber auch aus Angst loyal zum Regime sind. Die Rusen zum Beispiel. Also die Minderheiten ganz sicher und auch ein grosser anderer Teil.
Es hat viel darüber geredet, dass man sich eben das Bild nicht machen kann, dass man sich auf eure Erfahrungen von früher stützen muss, auf Gespräche, oder in Beirut führen kann. Noch schlimmer oder noch schwieriger ist es sicher für uns hier. Wir sind prägt von diesen Berichten über Gräueltaten, von diesen schrecklichen Handyvideos, die fast jeden Tag in den Nachrichten laufen. Tausende kleinste Ausschnitte von einer Realität, wo man nicht einmal weiss, ob sie stimmt. Wie macht ihr euch konkret in der Berichterstattung über das, was Syrien passiert ist und jetzt passiert, euer Bild?
Also das ist eine grosse Herausforderung und da komme ich auch an Grenzen. Also das ist wirklich verstörend auch so zu arbeiten und vor allem von der Basis Beirut aus, wo so hoch ist, von Damaskus, also es ist praktisch Sichtweite, es gehört eigentlich zusammen und man könnte nicht rein. Das ist etwas ganz, ganz, ganz Seltsames und wirklich Schwieriges. Was es auch sehr schwierig macht, ist, dass viele Medien unterdessen zu eigentlichen Propaganda- und Kampagnensender geworden sind, arabische Medien. Das ist keine Informationsquelle mehr für uns oder keine gute mehr. Die westliche Berichterstattung ist sehr schwarz-weiss. Also ich muss mich immer wieder bewusst sein, probieren, was kann in der Realität am nächsten kommen. Man muss so viel prüfen, man kann es aber nicht. Also ich stütze mich natürlich sehr viel auf Gespräche da mit Flüchtlingen. Libanon hat sehr viel Syrien-Könner von allen politischen Richtungen, von allen Fachgebieten. Das hilft mir zum Beispiel sehr, Sachen einzuordnen. Aber es ist extrem schwierig. Also ich habe das erst einmal erlebt, so eine Situation. Das war im Gaza-Krieg. Israel hat uns auch nicht eingelassen während dem Krieg. Das war hier ebenfalls verstörend. Hat auch fast niemand reagiert. Aber das war nach 3 Wochen zusammen. Und das geht jetzt ein Jahr.
Probieren wir noch etwas zu machen gegen das Schwarz-Weiss-Bild, Irin Meyer, und schauen die Seite der Aufständischen, also die Gegenseite, noch genauer an. Angefangen im März letztes Jahr hat es ja mit gewaltfreien Demonstrationen immer wie mehr, ist dann aber um Kämpfe gegangen von bewaffneten Deserteuren und Milizen. Ist das inzwischen einfach ein Krieg?
Ich glaube, ich kann nicht mit eigenen Augen das überprüfen. Alles, was ich höre und sehe und von Leuten höre, die dort sind, sage ich, Syrien ist sehr ein Teilsland. Es gibt Gebiete, wo wirklich eine Art Normalität herrscht, wo Ruhe herrscht, natürlich auch Spannung und Angst. Und es gibt Gebiete, wo wirklich wie ein Bürgerkrieg aussehen oder eine Bürgerkriegsdynamik hat. Ich glaube, das ist ungefähr die Beschreibung, wo könnte stimmen. Und dass das Ganze sich militarisiert, das ist offensichtlich radikalisiert. Es hat unterdessen unter einen Aufständischen, man sagt, etwa 50 Milizen oder Gruppen, Brigaden. Es gibt Söldner aus Libyen, das ist alles kein Geheimnis, Söldner aus Saudi-Arabien, es gibt von überall her Leute. Und das ist wirklich eine sehr starke Radikalisierung, ja.
Eben die Radikalisierung, Islamisten, Salafisten, sogar Al-Qaida-Kämpfer, gehört man, siegen am Kämpfen Syrien gegen das Regime. Könnt ihr probieren, ein bisschen einordnen, wie stark der Einfluss von solchen Extremisten unter im Widerstand gegen das Assad-Regime ist?
Das ist fast so die Frage, wie gross ist der Rückhalt? Also, das ist halt auch sehr schwer zu sagen. Das kann man auch nur so ein bisschen aus einzelnen Bildern oder so die Entwicklung beobachten. Ich glaube selber, ich bin immer sehr skeptisch gewesen von Anfang an gegenüber das scharf gestochene Schwarz-Weiss-Bild von auf der einen Seite ein Horrorregime, auf der anderen Seite ein Aufstand oder eine Demonstration von 100% Leuten, die wirklich nur Demokratie wollen und gewaltlos sind. Für mich hat das alles nie übereingestimmt mit den Gesprächen, die ich geführt habe, mit den Informationen, vor allem von Flüchtlingen. Ich habe Flüchtlinge aus Dara, Flüchtlinge aus Tel Kalach ganz am Anfang schon mit denen geredet und die haben mir in längeren Gesprächen gesagt, sie hätten Waffen gehabt, sie hätten auf den Moment gewartet. Es hat dann ziemlich von Anfang an auch Video gegeben und andere deutliche Signale, dass zum Beispiel Homs ein Element von Islamisten, von Irak-Veteranen, von Salafisten war, die ganz andere Pläne hatten als die Demonstranten, die Gewaltlosen, und die auch Verbindung haben mit der Exilopposition. Ich wollte mit dem sagen, es ist von Anfang an, glaube ich, oder denke ich, habe ich den Eindruck, dass es ein Element gab, das nicht gewaltlos und nicht nur Demokratie wollte. Und Das entschuldigt aber nicht die Brutalität vom Regime und das tut auch keinen Abbruch in dem überwältigenden, gewaltlosen Aufstand. Aber das Element ist drin und das wird jetzt immer stärker oder kommt immer stärker zum Vorschein. Und das ist eben das islamistische Element. Also die Muslimbrüder sind stark gewesen, die sind stark im syrischen Nationalrat, die sind stark in den bewaffneten Rebellen, Salafisten, Al-Qaida. Unterdessen sagt der amerikanische Geheimdienst selber, er glaube, Al-Qaida ist sehr aktiv. Die letzten Anschläge, Damaskus und Aleppo, tragen die Handschrift von Al-Qaida. Und ich sehe das natürlich aus dem Libanon. Da ist die Al-Qaida relativ stark. Also Journalisten, die das recherchieren, reden von ziemlich vielen sogenannten schlafenden Zellen. Und da ist ein ziemlich reger Verkehr über Grenzen. Ich glaube, es ist ein starkes Element unterdessen.
Und was heisst das für Syrerinnen und Syrer, die vielleicht gegen das Regime sind, aber jetzt sehen, welche Richtung dass die Kämpfe gehen, was für Leute und was für Interessen da vertreten sind? Gerade wenn ich an die Situation von Minderheiten, Christen, oder Schiiten denken in Syrien?
Das ist eine Tragik und ich glaube nicht einmal nur Minderheiten, sondern auch ganz viele säkulare Syrer. Syrien ist ein säkularer Staat eigentlich und zum Beispiel die Frauensituation sind sehr moderne Frauen auch. Für die und für viele Leute, die im gewaltlosen Widerstand sind und gewesen sind und immer noch sind, für die ist das beängstigend und ich glaube, je stärker der Einfluss von den Golfstaaten ist, nimmt das zu, die Ideologie. Und wenn Sie von den Minderheiten reden, gerade Christen, das ist sehr schwierig für die. Und mit uns noch wichtig zu sagen, das nimmt man vielleicht in der Schweiz auch weniger wahr, man muss im ganzen Kontext die Situation sehen. Man sieht jetzt hier im Ganzen, zum Beispiel Ägypten, wo die Islamisten so stark im Kurs sind, im Libanon immer das deutlich, wo einem im äußeren Stadtbild, das ist wirklich eine Renaissance von den Islamisten. Und das machen natürlich die Christen nicht nur in Syrien, sondern überhaupt im ganzen Raum Angst. Und sie fühlen sich nicht so unrecht verfolgt an vielen Orten. Und auch die Drusen haben Angst. Also für die Minderheit ist das sehr, sehr schwierig. Und Syrien ist ein Staat, der wirklich nicht homogen ist. Der hat sehr, sehr viel verschiedene Gruppen und Konfessionen.
Ihr habt die Rolle der Golfstaaten ja erwähnt. Besonders Katar und Saudi-Arabien haben ja offenbar Extremisten, die jetzt kämpfen, Syrien aufgerüstet, ausgerüstet. Was wollen die Staaten eigentlich mit Syrien?
Da kommen wir wieder zurück zu der Frage, was ist eigentlich der Kontext vom Ganzen? Es geht Syrien auch um einen Iran, um eine sunnitisch-schiitische Kampf, der schon im Irak stattgefunden hat. Man kann auch sagen, und das sieht man auch im ganzen Kontext, die Golfstaaten sind sehr stark dran, den Wahhabismus, den Salafismus, also die extreme fundamentalistische Form vom Islam, zu exportieren. Das sieht man auch in Ägypten. Und das ist auch wahrscheinlich in Syrien so. Also die wollen wirklich ihre Art vom Islam exportieren.
Und die haben nicht unbedingt ein Interesse, ein echtes Interesse jetzt an einem Waffenstillstand und schon gar nicht an dem, was der Kofi Annan-Plan vorgesehen hat, an einem Dialog mit dem Assad-Regime.
Also sie sagen das vielleicht vor, aber ich glaube nicht, dass sie ein echtes Interesse an dem haben. Sie haben wirklich andere Pläne.
Also die Seite ist nicht interessiert, dass es jetzt Frieden gibt im Land, oder Assad ist nicht daran interessiert, hat er früher im Gespräch gesagt, der Westen, der zögert, das haben wir jetzt in den letzten Monaten immer wieder erlebt. Ja, gibt es denn überhaupt jemanden, der sich wirklich ohne Hintergedanken fürs Volk, für die Leute, für den Frieden einsetzt in Syrien?
Ich kann das schwer erkennen. Ich sehe eigentlich nur überall Interesse. Und darum habe ich so aufgehorcht, wo der Kofi Annan kam, das ist eigentlich so der erste Persönlichkeit war, die ganz von Anfang an gesagt hat, da geht es um das Interesse des syrischen Volkes. Und er hat auch gesagt, das ist eine reiche Kultur, das müssen wir respektieren. Und ich glaube, das ist wirklich um das, was wirklich geht. Und er hat ja auch den Link gemacht zum Irak. Es geht da um ein Schicksal von einem Land. Wenn da Bürgerkrieg herrscht, dann wird das Land zerstört und das Land kann geteilt werden und die Gesellschaft wird verrissen. Ich glaube wirklich, dass es jetzt vor allem nur um die verschiedensten Interessen geht. Es gibt auch viele Stellvertreterinteressen und Stellvertreterspannungen und Stellvertreterkriege. Also Syrien ist da wirklich ein Land, wo dem ausgesetzt ist, ja.
Und mit drin die Zivilbevölkerung oder die, die schon müssen flüchten. Ihr habt viele von diesen Leuten getroffen im Libanon, Flüchtlinge. Ganz zum Schluss, Irene Meyer, was für Träume haben die Leute angesichts von der Situation in ihrem Land? Von was für einer Syrien träumen die Leute?
Das kann man natürlich nicht generell sagen, weil da hat jeder Syrer einen eigenen Traum und je nachdem, wo er steht und wann er für ein Ziel hat. Also es gibt sicher Leute, die davon träumen, Freiheit und Demokratie zu haben. Es gibt aber auch Leute, ich habe zum Beispiel Flüchtlinge getroffen im Norden vom Libanon, eine Frau, die mir gesagt hat, in einem ganz langen Gespräch und wo sie ganz scheuch, zuerst gar nicht wollte reden, hat sie gesagt, ihr redet immer von Freiheit und Demokratie. Was ist das für uns? Wenn ich jetzt sehe, ich habe mein Dorf, mein Haus verloren, ich bin da jetzt in einer Baracke mit meinen Kindern, das ist ja nicht das, was ich will. Ich will irgendwie ein Leben. Natürlich weiss ich, dass es Repression gibt und unterdrückt wird, aber ist es das? Also eine Frau, wo sich grosse Gedanken macht und fragt und Fragezeichen hat, und es gibt viele Syrer, die einfach die Panik, die Angst vor einem wirklichen Krieg, die ist einfach gross, und viele wollen einfach die sogenannte Normalität.
Irene Meyer, merci vielmals für das Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.